Ja, herzlich willkommen für die, die schon da sind. Was da so summt, ist leider der Lüfter von meinem Laptop. Mal schauen, vielleicht wird es noch besser. Aber man versteht ja meine Stimme trotzdem gut, denke ich. Ja, wir warten am besten noch ein paar Minuten, dass noch ein paar Leute kommen. Okay, die Nachrichten funktionieren, ich sehe sie. Das ist schon mal gut. Ja, mein erster Livestream auf YouTube. Jetzt müsste der Lüfter ein bisschen besser sein. Mal schauen. 13 Leute sind schon online, sehe ich. Also nochmal herzlich willkommen zu meinem ersten Livestream. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ihr könnt euch ja schon mal in Stille hinsetzen. Wenn jetzt keine Fragen gleich kommen, also anfangen, dann werde ich erstmal ein bisschen eine Einführung machen. Jetzt regnet es draußen. Ja, mache ich gerne. Kannst einfach schauen, was du jetzt wahrnimmst. Im Körper. Was für Gedanken da sind. Was für Gefühle da sind. Ja, die Phrasen immer vorlesen, genau. SK hat geschrieben, hallo lieben Dank, dass du das für uns machst. Ja, Yvonne schreibt, huhu, freue mich, ja, Regen. Ja, Regen ist schön, hallo Yvonne. Grüß dich. Hallo SK. Warum ist es eigentlich so wichtig, wahrzunehmen, was ist? Auf allen Ebenen. Naja, das, was man vielleicht Ego nennen könnte, ist eigentlich in der Hauptsache damit beschäftigt, Strategien zu entwickeln und abzufahren, die ganze Zeit, um etwas nicht mitzubekommen, um etwas nicht wahrzunehmen, etwas nicht zu fühlen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Das muss natürlich jeder für sich selber überprüfen, ob das für ihn auch so ist oder ob da für ihn was dran ist. Aber das ist auf jeden Fall meine Erfahrung und was ich rausgefunden habe. Das ist eigentlich das, was ich Ego nennen würde. Das, der Teil vom menschlichen Dasein, der sich ständig mit Programmierung und Programmierung wiederfindet. Und die sind dafür da, um etwas Unangenehmes aus der Vergangenheit nicht nochmal fühlen zu müssen und in den Griff, scheinbar in den Griff kriegen zu können. Und so ist dann ganz einfach der Umkehrschluss, um quasi aus dem Ego aussteigen zu können, um sich dem enthalten zu können, ist dann der Umkehrschluss natürlich einfach zu sagen, ich schaue mal, was da gefühlt wird, was da empfunden wird, und darauf die Aufmerksamkeit zu legen. Und da kommen natürlich auch unangenehme Sachen, aber auch angenehme Sachen. Und dann neue Wege zu finden, wie wir mit dem, was da in der Verdrängung war oder was da hochkommt, besser umzugehen, als es einfach nur, als dem aus dem Weg gehen zu wollen, als uns in Gedanken zu flüchten, als uns in Ersatzstrategien zu flüchten. Und dann zu schauen, was da wirklich ist, was da erlebt werden möchte, was da verdrängt war. Und ich weise lieber nochmal darauf hin, dass das natürlich nur für Menschen sinnvoll ist, die keine schwerwiegenden psychischen Probleme haben. Die sollten sich lieber professionelle Hilfe suchen, natürlich. Also Satsang für meine Begriffe richtet sich sowieso nur an Menschen, die eigenverantwortlich und relativ psychisch stabil das aufnehmen können. Wer da nicht ist an dem Punkt, der sollte sich lieber vielleicht zu einem Therapeut begeben oder woanders hin. Aber nochmal zurück zur Erfahrung. Wenn ich wirklich bereit bin, das wahrzunehmen, was hier eigentlich stattfindet im Körper, im ganzen Körper und in den Gefühlen, auf der Gefühlsebene stattfindet, stattfinden möchte, was da sich anbahnt immer wieder und wovon ich immer wieder davonlaufe oder was ich, dem ich ausweiche oder haufenweise Gedanken darüber sind, da drumherum. Wenn ich bereit bin, dem zu begegnen und es zuzulassen, dann wird der Verstand automatisch stiller und kann auch zur Ruhe kommen. In der Begegnung mit dem Gefühl, was auch immer das für ein Gefühl ist, wird ja erst erkannt, dass es gar kein Problem gibt mit dem Gefühl. Und das heißt nicht, dass es nicht Sachen gibt im Leben, wo man was tun sollte, wo man was unternehmen soll, also pragmatische Dinge. Die gibt's ja auch. Aber das, womit man die meiste Zeit ja am Tag normalerweise beschäftigt ist, sind nicht pragmatische Dinge, also wirklich notwendige pragmatische Dinge, sondern ständige Psychologisierereien und Grübeleien vielleicht und Fantasien und Hirngespinste. Und ja, das könnte man als Ego bezeichnen. Daran ist nichts verkehrt. Nur wer in Satsam kommt oder jetzt im Livestream, der ist ja sicherlich schon auf dem Weg und hat gemerkt, dass das noch nicht so ganz das Wahre ist, dass das noch nicht so ganz ihn zufrieden macht oder irgendwo hinführt, dieses Ego. Sonst wäre er ja wahrscheinlich nicht im Satsang. Aber diese ganzen Strategien und diese ganzen Programmierungen und Verstrickungen kann man es vielleicht besser nennen, diese Verstrickung mit dem Verstand und den ganzen Thematiken und den Strategien, das ist natürlich nicht so einfach, da rauszukommen, weil die sind ja schon, die haben sich ja aufgebaut über Tausende und wahrscheinlich Hunderttausende von Jahren. Wo der Mensch angefangen hat, erstmal vielleicht nur mit seinem Verstand Werkzeuge zu erfinden und sich vielleicht besser zu organisieren und Sprache, dass eine rudimentäre Sprache entstanden ist. Aber irgendwann hat der Mensch ja angefangen, über sich selbst nachzudenken, sich von sich selbst ein Bild zu machen und sogar angefangen, diese Strategien und diesen Verbesserungswahn, nenne ich es mal, auf sich selber anzuwenden, psychologisch. Und sich versucht, selber zu verändern, um was scheinbar zu verbessern an seiner Situation innerlich, an seiner Beziehungssituation und an seinen Mangelgefühlen und Bedrohungsgefühlen oder was weiß ich. Und das geht ja schon zigtausende oder hunderttausend Jahre. Aber es scheint doch möglich zu sein für einige Menschen, da einen Weg rauszufinden. Vielleicht nicht, dass es aufhört, dass es ganz aufhört, aber dass es weniger wird, dass es durchscheinender wird. Dass es einen nicht mehr so im Griff hat. dass man es auch als Illusion durchschauen kann. Auch wenn es sich immer wieder mal real anfühlt. Und der ganz praktische Weg, der pragmatischste Weg, damit umzugehen, also der pragmatischste Erleuchtungsweg, den ich gefunden habe oder den ich kenne, ist es, sich direkt diesen Gefühlen, den Gefühlen zuzuwenden, den unterdrückten Gefühlen, den verdrängten Gefühlen, den emotionalen Gefühlen, direkt zuzuwenden, sie zu fühlen, vollständig zu fühlen. Das ist der direkteste Weg, den ich gefunden habe. Was nicht bedeutet, dass es für jeden gleich das Richtige sein muss. Ist auch ein sehr intensiver Weg. Aber ab einem gewissen Punkt der Suche oder des Weges ist es einem vielleicht irgendwann wichtiger, die Wahrheit rauszufinden, die Wahrheit über sich selbst, über die Welt, übers Bewusstsein an sich. Ist einem irgendwann vielleicht wichtiger als die Frage, wie geht's mir und fühle ich mich immer sicher und komfortabel und habe ich ein super gutes Leben jetzt auf der materiellen Ebene. Das muss ich zwar nicht ausschließen mit der Erleuchtung, aber es ist einfach nicht mehr so wichtig. Oder es ist einfach nicht das Wichtigste. Aus der Sicht des Egos bezahlt man natürlich einen ungeheuer hohen Preis für die Erleuchtung. Also man bezahlt quasi mit seinem Leben. Also mit dem Ego-Leben. Dem Ego wird die Grundlage entzogen, die Existenzgrundlage. Es wird als Illusion durchschaut. Und nach werden ihm auch seine Strategien entzogen. Und es kann teilweise sehr rau und unangenehm sich anfühlen. Immer wieder auch. Aber das muss nicht bedeuten, dass was verkehrt läuft. Man kann auch lernen, sich den Dingen innerlich so zu widmen, dass man sie immer besser versteht, was da genau passiert in einem. Die Thematiken, die Gefühle, die Körperempfindungen, die Symptome, wie das alles zusammengehört und woher das kommt, die Ursachen kann man rausfinden. Und dann versteht man das alles besser. Deswegen wird zwar ein körperliches Symptom vielleicht nicht unbedingt direkt angenehmer, aber der Widerstand dagegen oder die die Irritation, die man damit hat, die wird auf jeden Fall weniger. Und das macht einen Riesenteil aus. Ja, jetzt schaue ich mal, was für Fragen kommen. SK schreibt: Hallo Johann, was sagst du denn zu den Aussagen, dass wir nichts tun oder lassen können, was das Erwachen angeht? In meiner Erfahrung hilft es auch nur, bis zu einem gewissen Punkt was zu machen. Dann bemerke ich, dass ich nicht wirklich was machen kann. Liebe Grüße, Sergej. Nochmal, Sergej. Tut man überhaupt etwas oder wird man getan? Man möchte etwas, tut es dann aber doch nicht, so als ob man sich selbst sabotiert. Ja, die Frage mit dem Tun oder Nicht-Tun. Es war ja immer schon so, dass einfach die Energie, irgendwas zu tun, da war oder eben nicht da war. Egal, worum es sich handelt, also in die Schule zu gehen. Offensichtlich ist man in die Schule gegangen, wenn man in die Schule gegangen ist. Und da war einfach die Energie da, in die Schule zu gehen. Auch wenn man sich dabei vielleicht manchmal blöd gefühlt hat, unwohl gefühlt hat oder sogar gedanklich das kritisiert hat oder gesagt hat, Schule ist doof oder was soll der Quatsch. Aber man ist hingegangen, also es hat einen was angetrieben und was auch immer das ist, eine Konditionierung oder eine Angst, wenn ich das nicht mache, dann passiert irgendwas oder auch egal, ob man sich dessen als Kind bewusst war oder nicht oder ob das ganz unbewusst passiert ist und man sich einfach auch recht unbewusst doof gefühlt hat. Alles in allem ist es immer dasselbe, es ist immer eine Energie dafür da oder eben nicht. Und das alleine ist ja das, was irgendwas tut. Also, wo ist der Unterschied? Es gibt natürlich einen Unterschied im eigenen Empfinden, wenn da natürlich eine Identifikation mit der Energie, die scheinbar was tut, oder die ist ja unpersönlich, oder da ist einfach dieser Drang, irgendwas zu tun. Und wo das jetzt stattfindet, was spielt es für eine Rolle? Also es passiert vielleicht im Unterbewusstsein, das entscheidet sich dafür, ich gehe in die Schule. Auch wenn ich Schule auf einem anderen Level von meinem Verstand her oder so auch doof finde gleichzeitig, aber ich gehe halt hin. Dann ist ja die Energie dafür da, dann geht man halt hin. Und jetzt gibt es natürlich noch den Unterschied, ob da eine Identifikation mit dem scheinbaren Täter sozusagen da ist oder eben nicht. Das macht natürlich auch nochmal einen gefühlten Unterschied aus, na klar. Aber auch nach der Erleuchtung oder wann auch immer, es ist immer dasselbe. Entweder da ist eine Energie da, da wird irgendwoher entschieden, du machst es jetzt oder du machst es halt nicht. Und wer weiß es schon? Wer weiß es schon, wer oder was oder wo diese Entscheidung oder herkommt, ja? Klar, man denkt über irgendwas nach und dann findet man was raus und dann ist man schlauer geworden und dann kommt die große Erkenntnis und dann sagt man sich, ja, die ist jetzt daran dafür verantwortlich, dass ich jetzt was nicht mehr tue oder dass ich jetzt was tue oder was weiß ich. Also man glaubt immer, dass man weiß, woran es liegt oder aber letztlich weiß man doch auch gar nicht, woher wiederum überhaupt die Energie dafür kam, sich mit irgendwas Bestimmtem auseinanderzusetzen oder nach einer Erkenntnis zu suchen oder nicht. Woher kam die Energie denn? Also letztlich findet man da findet man keinen Täter. Also die letztendliche Aussage ist natürlich, es gibt keinen Täter. Und da tut auch niemand was. Aber dennoch fühlt es sich natürlich so an, als wenn man was tut. Und klar, je weniger alte Strukturen wirksam sind, im Kopf könnte man jetzt sagen, im Verstand, je weniger Zugkraft die haben, desto weniger gefühlte Identifikation ist vielleicht da und dann fühlt sich's immer weniger so an, als würde man was tun. auch wenn man was tut. Generell. Und da gibt es auch immer wechselhafte Phasen. Also nach der Erleuchtung gibt es sehr starke wechselhafte Phasen. Also da kam auch noch die Frage von jemand anderem. Von der Jeanette Nicole. Hallo Johann, wie ging es dir kurz nach der Erleuchtung? Also nach der Erleuchtung hat sich's immer abgewechselt. Mal war da absolute Freiheit, war da absolute Nicht-Identifikation mit überhaupt irgendwas. Reines Gewahrsein, unendliches Gewahrsein. Und da wäre mir die Frage, wie geht's mir jetzt, gar nicht eingefallen. Wem soll's da irgendwie gehen? Also, da war keiner. Da ist auch keiner. Ist immer noch keiner. Aber das hat sich abgewechselt mit Phasen, wo wieder eine Enge erlebt wurde oder eine Art sich zusammenziehen im ganzen System und ein schwere Gefühl da war und wo auch wieder dieses Gefühl da war, ich muss es rausfinden, ich muss es schaffen, ich bin der Täter, also ich bin der Handelnde. Und hat sich stark abgewechselt und irgendwann, nach einer Weile gab es einen Punkt, wo aber so ein ganz feines, so ein Bewusstsein, so ein Gewahrsein, immer so wie im Hintergrund sozusagen, wie so ein kleiner Punkt, wie so ein Spalt, wie so ein Türspalt immer offen geblieben ist zum Absoluten, sag ich mal. Zum Frieden, zur Stille, zu dem absolut ungreifbaren Gewahrsein. Zu dem absoluten Gewahrsein, was alles sieht, was alles wahrnimmt, was im Universum stattfindet, da gibt's nur eins. Ist dann Spalt offen geblieben. Und dennoch haben sich immer wieder phasenweise Sachen drüber gelegt, die den Eindruck vermittelt haben, dass man wieder drin sitzt im Tümpel sozusagen, im Leid oder im Verstand oder wieder festgefahren ist eine Weile. Aber da war auch immer dieses beobachtende Gewahrsein im Hintergrund, was es bemerkt hat, dann auf einem gewissen Punkt. Und sich das wie angeschaut hat, wie auf einer Kinoleinwand gleichzeitig, obwohl man voll drin war, voll drin, wieder im Sumpf, voll drin, im Grübeln oder im was auch immer, oder schwierigen Gefühle und so. Trotzdem war da dann immer dieses beobachtende Gewahrsein, was das auch immer währenddessen noch sich angeschaut hat, wie auf einer Leinwand. Und dann kam auch wieder eine Zeit, eine Phase, da hat sich das Knäuel wieder gelöst und meistens nachdem dann auch starke, intensive Gefühle wieder gefühlt werden konnten und sich aufgelöst haben, hat sich auch dieser ganze Schleier und dieser Nebel wieder gelichtet und es hat sich wieder richtig geöffnet, auch in der inneren Erfahrung wieder alles richtig geöffnet und ist saftig geworden und hat sich ausgedehnt und ist wieder in diesen Hintergrund, in diesen ungreifbaren Hintergrund, hat sich wieder ausgedehnt und aufgelöst und ja, so hat sich das abgewechselt. Und je besser oder leichter und schneller und widerstandsfreier sozusagen auch die Gefühle wie Schmerz und Angst und Wut, aber auch Freude natürlich und was weiß ich noch alles, da sein konnten und gefühlt werden konnten vollständig, desto leichter hat sich's auch wieder gelüftet sozusagen, hat sich's auch wieder entspannt. Und je klarer dann die ganzen Themen, die immer wieder neu aufgetaucht sind, oder an kleinen Ansätzen auch immer noch manchmal auftauchen, je klarer das dann geworden ist, die ganze Thematiken und die ganzen Ursachen dahinter und die Gefühle, die zugehörigen, je leichter das und je klarer das alles wurde, das ganze Bild, und desto weniger Widerstand und desto weniger Irritation gab es damit. Und natürlich nochmal zurück zu dem Tun oder Nicht-Tun. Es tauchen immer noch manchmal Gedanken auf, ja, wie ist es denn, soll ich jetzt lieber das und das machen oder könnte das schief gehen oder so. Und sobald da irgendwie ein Hauch von Unwohlsein mit verbunden ist oder ein Hauch von Grübelei oder sowas, wird es sofort bemerkt. Einfach, es wird sofort bemerkt, ey, warte mal, stopp mal, das ist jetzt nicht einfach nur so eine Frage, so eine neutrale Frage oder eine pragmatische Fragestellung, sondern da geht es wieder los mit so einem kleinen Grübeln oder so einem Unwohlsein. Und dann ist sofort ein Interesse da, zu schauen, was da, warum, was soll da vermieden werden, was will der Verstand da in den Griff kriegen, was ist es wieder für eine Thematik? Und dann hat es schon wieder eigentlich kaum eine Chance, sich richtig überhaupt zu manifestieren. Dann wird es wieder gesehen im Lichte sozusagen des Bewusstseins. Und so wird dem immer mehr diese Täterschaft, diese angebliche Täterschaft sozusagen, ja, stückweise weiter entzogen. Weil das Entscheidende ist ja, worum es geht, dass man gerne erkennen möchte sozusagen, wann ist es wirklich etwas, wo sollte ich wirklich was tun, wo ist es wirklich notwendig, wo ist es wirklich pragmatisch, also was weiß ich, wo könnte ich da jetzt auch was verpassen sozusagen, was ganz Wichtiges, wo ich dann sage, ey, ich halte mich raus, ich folge meinen Programmierungen nicht mehr, und dann gibt's ja die Angst sozusagen, da verpasse ich dann was, also zum Beispiel, ich kümmere mich aus Versehen dann nicht mehr um lebensnotwendige Dinge oder so. Wo kann man das eine von dem anderen sozusagen unterscheiden? Also es war mal so ein bisschen mein Problem, dass ich gesagt habe, ey, ich kann ja mich jetzt nicht einfach mit allem sozusagen deidentifizieren, dann bleibe ich ja nur im Bett liegen und tue nichts mehr und dann geht alles den Bach runter oder so, oder was bleibt dann noch übrig, oder kann ich dann sicher sein, dass aber die richtigen oder die guten Taten sich von alleine tun, oder wie ist das zu sehen? Und ich denke mal, das ist eine wichtige Frage, das zu unterscheiden zu lernen. Also den, ich sage es jetzt mal doof, den falschen Täter sozusagen, der sich nur ablenken will, der was im Griff kriegen will, was gar nicht notwendig ist. Also das Ego, den Ego-Täter quasi von den praktischen Handlungen, die aber mir gut tun würden oder die wichtig sind für mein Leben oder was weiß ich, diese beiden Dinge zu unterscheiden zu lernen sozusagen. Ja. Ich denke mal, das ist vielleicht ein guter Ansatz. Ist schwer zu beantworten, die Frage, wie man es rausfinden soll. Wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man natürlich immer sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist ein guter Satz von Christian Mayer auch. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann gibt man es sozusagen ab, wenn man einfach nicht weiterkommt in seinen Überlegungen sozusagen, was wäre das Richtige? Handeln oder nicht handeln? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und da muss man natürlich Geduld haben und darauf vertrauen können, dass da das Universum durch einen handelt, oder wie man es nennen möchte, der liebe Gott oder das wahre Selbst, oder nenn es, wie du willst. Das ist gut, ja, Sergei schreibt, es geht mir um die absolute Wahrheit. Ich komme mir ganz schön doof vor, die Wahrheit nicht erkennen zu können. Ja. Du kommst dir vielleicht doof vor, oder bist du aber nicht doof, weil die Wahrheit kann man gar nicht erkennen. Man kann nur erkennen, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann. Die absolute Wahrheit kann man nicht erkennen. Da liegst du vollkommen richtig, da liegst du vollkommen richtig. Und das ist natürlich einerseits eine gute Nachricht, weil jetzt bist du nicht doof. Aber es ist auch vielleicht eine schlechte Nachricht, weil da natürlich offensichtlich irgendwas in dir ist, was gerne die absolute Wahrheit erkennen will. Und das kannst du untersuchen, was das genau ist, was das für ein Bedürfnis ist. Kannst du die Frage stellen, was hast du davon? Was hast du davon, wenn du die absolute Wahrheit erkennen kannst? Für immer. Oder immer. Oder ganz sicher. Was hältst du davon? Wie wäre das? Da kannst du mal ein Gedankenexperiment machen. Musst du nicht jetzt machen, kannst du ja später machen als Hausaufgabe sozusagen. Dich einfach hinsetzen und das mal durchspielen und fragen, was du dir davon erhoffst, dass du die Wahrheit, die absolute Wahrheit erkennen kannst. Bei Karl Renz heißt es nicht umsonst die absolute Nichterkenntnis. Ja, ist auch so ein Wortspieler. Die absolute Nichterkenntnis. Da, wo nichts erkannt werden kann. Da ist niemand, der was erkennen kann. Da ist auch keine Erkenntnis mehr. Kein Erkennen. Da kennt sich nichts und niemand mehr. Was erkennen können, überhaupt grundlegend, die Fähigkeit, die grundlegende Fähigkeit, nenne ich es jetzt mal so doof, Fähigkeit, was überhaupt etwas zu erkennen, überhaupt etwas erkennen zu können, das ist reines Gewahrsein. Aber reines Gewahrsein ist nicht die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit liegt jenseits davon. Jenseits. Die absolute Wahrheit ist sozusagen, wenn man so will, der Geburtsort. Der Geburtsort vom absoluten Gewahrsein. Vom reinen Gewahrsein. Und wenn das reine Gewahrsein versuchen wollte, die absolute Wahrheit zu erkennen, dann passiert nur eins, dass es darin stirbt. Dass es darin untergeht. Das quasi in seinen Geburtsort wieder eingeht. Das ist wie, als würdest du in die, das ist wie, als würde man vor den Zeitpunkt der eigenen Zeugung sozusagen zurückgehen. Das läuft auf selber hinaus. Da gibt's gar nichts. Da ist nichts. Kein Erkennen. Da verschwindet einfach alles. Einerseits kann man dieses Verschwinden erleben. Das kann man dann Aufwachen nennen oder Erleuchtung. Obwohl ich ja, wie ihr sicherlich wisst, immer das mit der Erleuchtung gerne in verschiedenen Stufen oder verschiedenen Ebenen beschreibe. Insofern müsste man sich jetzt darauf einigen, wovon man da spricht. Aber das Aufwachen oder die Erleuchtung zum Absoluten, da geht's drum, vollständig zu verschwinden, auch als Gewahrsein. Als letzter Zipfel von Gewahrsein. Das kann man dann noch mitbekommen, bis zu dem Punkt, wo das Gewahrsein sich vollständig auflöst und verschwindet. Und danach, wenn wieder Gewahrsein da ist und wenn die Sinne wieder da sind und der Verstand wieder da ist, dann kann es ein rückwirkendes Erkennen geben. Ein rückwirkendes Erkennen. Ah, das war die absolute Wahrheit. Rückwirkend, danach. Ich habe nicht geschlafen, ich bin nicht eingeschlafen, ich bin auch gar nicht gestorben, es hat sich vielleicht so angefühlt, ich hatte Todesangst, was weiß ich. Aber ich bin nicht gestorben, ich habe auch nicht geschlafen. Es war alles weg, einschließlich des Gewahrseins. Und das kann dann rückwirkend erkannt werden. Man kann sich auch die Frage stellen, was war vor dem ganzen Universum, was war vor dem Urknall dann? Oder was ist im Tiefschlaf? Cesar Teruel spricht immer gern vom Tiefschlaf. Das ist vergleichbar mit Tiefschlaf, wo kein Traum ist, wo kein Bewusstsein ist, kein Traum. Da weißt du nichts von dir selbst, da weißt du von gar nichts irgendwas. Und das kann man einerseits erkennen, also man kann erkennen, dass man da nichts mehr erkennen kann. Und man kann es erleben, indem man da drin verschwindet. Und sich vollständig auflöst. Weiß nicht, ob das deine Frage klärt. Heiner Franz fragt, ja, sagt, oder Vertrauen zu lernen. Ja, in gewisser Weise wächst das Vertrauen, aber man braucht natürlich einen Vertrauensvorschuss, also man muss es vorschießen. Man muss es riskieren, man muss die Idee haben, man hat in Büchern gelesen oder was weiß ich, dass es funktionieren kann. Und man darf natürlich auch nicht eine ganz bestimmte Erwartung haben, was dabei rauskommen soll, wenn man sagt, nicht mein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wenn man es sagt. Dann bietet man dem Leben eine Art Vertrauensvorschuss oder Gott oder der Wahrheit. Und Regina Laube fragt, hast du noch unerleuchtete Freunde, Johann? Ja, ist eine interessante Frage. Also ich habe generell sehr wenig Freunde und Leute. Es hat sich aber über viele, viele Jahre ganz allmählich so entwickelt. Ist jetzt nicht plötzlich gekommen. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter, mit der lebe ich auch, also mit der wohne ich zusammen. Die ist aber sozusagen auch erleuchtet, also wenn man das so sagen möchte. Wir waren beim selben Lehrer, Christian Meyer. Und die ist da auch richtig gut auf dem Weg geblieben. Und so verstehen wir uns natürlich sehr gut, das klappt gut. Und ich habe einen kleinen Bruder, der öfters zu Besuch kommt oder den ich mal besucht habe. Und mit dem verstehe ich mich auch ganz gut. Das ist einfach ein ganz recht entspannter und selbst sich seiner selbst bewusster Mensch. Zum Beispiel, so mit dem komme ich auch gut klar. Womit ich nicht so gut klarkomme, sind halt Leute, so nah dran zu sein bei Leuten, ständig viel zusammen zu sein mit Leuten, die für mich anstrengend sind. Also es können Leute sein, die sehr viel plappern und reden und oder eigentlich im Untergrund aber schlechte Laune haben, schlecht drauf sind, angespannt sind, das aber nicht direkt ausdrücken oder nicht klären oder nicht sich darum kümmern wollen, sondern das vielleicht auch gar nicht so bewusst bemerken, sondern halt dauernd am Reden und Machen sind. Und ich bin dann ein sensibler Typ und ich bekomme das halt mit untergründig. Und das ist für mich nicht schön. Also ich mag diese Atmosphäre dann nicht. Und dann versuche ich da, mich eher fernzuhalten. Und das ist ja bei fast allen Menschen das Problem, dass er halt das, was im Untergrund vor sich geht, an Gefühlen, an Mechanismen, an Problematiken, die sie mit sich rumschleppen und auch in ihrem Leben haben, dass sie die nicht direkt angehen, sondern dass sie da immer drum herumschiffen, dass sie Strategien entwickeln, um davon irgendwie wegzukommen und da was drüber zu legen. Und das ist generell für mich schwierig. Nicht in dem Sinne jetzt, dass es mich total verwirrt oder durcheinander bringt, sondern ich finde es einfach unangenehm. Ich finde es bei mir selber auch unangenehm und deswegen kümmere ich mich ja so gut um mein Innenleben. Und glücklicherweise ist es schon viel besser geworden damit. Also mir bekommt es selber überhaupt nicht gut, wenn ich mir was innerlich vormache, wenn ich was nicht bemerke, wenn ich Gefühle nicht bemerke, die eigentlich da sind und dann einfach mich ablenke oder nur am Grübeln bin oder was weiß ich. Also es passiert Gott sei Dank jetzt nicht mehr so viel, aber das hat mich in der Vergangenheit auch immer sehr belastet. Das hat mir nicht gut getan und ich mag es auch nicht, wenn es bei anderen Leuten so ist. Das färbt einfach ab und so gesehen habe ich jetzt nicht so viele Leute, weil das ist einfach bei den meisten Menschen so. Daraus entsteht eine gewisse Oberflächlichkeit, eine gewisse, auch eine Bezugslosigkeit zu sich selber entsteht ja daraus. Weil ich nicht das wahrnehme und fühle, was wirklich da ist, sondern was ich mir ausdenke, was ich da mal oben drüber lege, die ganzen Pläne, Ideen, To-Do-Listen, Fantasien über mich, über andere Menschen und so weiter. Und da bin ich halt nicht mehr drin in dieser Welt, also nicht wirklich. Kaum mehr drin in dieser Fantasiewelt. Im Guten wie im Schlechten. Und es ist für mich nicht so angenehm, einfach da dabei zu sein, auch nicht besonders interessant. Und deswegen gehe ich nicht so gern unter Leute oder halt nur unter Leute, die ich kenne, die ich mir aussuchen kann. Also soweit es möglich ist. Wenn man jetzt in der Bahn fährt oder so zum Beispiel, dann belastet es nicht, weil ich kenne die Leute nicht, ich muss mit denen nicht in Kontakt sein und dann mache ich Ohrstöpsel rein und gucke aus dem Fenster oder sowas. Das ist jetzt kein Problem, auch einkaufen gehen oder das ist alles gar kein Problem. Aber ich kann es halt nicht so leiden, mit Leuten eng in einem Raum zusammen sein zu müssen, die ich nicht als angenehm empfinde. Aber ich denke mal, eigentlich geht es jedem Menschen ein bisschen so. Und Freunde, Mit meinem Bruder klappt es sehr gut, weil der sehr entspannt ist und sehr selbstbewusst und sich auch innerlich Fragen stellt und weiterkommt und sich gut mit sich selber beschäftigt, und der ist auch nicht so stark traumatisiert, das weiß er auch. Dadurch ist er sowieso ein entspannterer Mensch einfach, und wir kennen uns natürlich jetzt einfach schon lange, das ist erst 9 Jahre jünger. Und mit dem vertrage ich mich gut, also mit dem komme ich gut aus, das finde ich nicht so anstrengend oder so, das ist lustig. Und Freunde, jetzt habe ich so Bekannte halt, also Bekannte, die ich immer mal treffe, ja. Ab und zu mal, aber eher spontan. Das sind jetzt nicht so feste Sachen, sondern eher spontan, wo man mal vorbeifährt auf dem Tee, 2 Stunden ein bisschen plaudern und sich einen Garten zusammen angucken von ihm oder mal einen Spaziergang machen. Sowas gibt's. Sowas gibt's ab und zu, ja. Mal in die Stadt fahren, in den Bioladen fahren, mal jemanden treffen, mal ein bisschen kurzen Plausch halten. Regina Laube, worüber redest du mit normalen Menschen? Ja, also mittlerweile auch einfach ganz normal Smalltalk oder was so kommt. Also das ist eigentlich nicht so wichtig. Also wichtiger ist dann eher, dass ich merke, dass der Mensch, mit dem ich spreche, gerade bei sich ist, dass er anwesend ist, dass er offen ist überhaupt. Also dass er nicht irgendwie im Kopf die ganze Zeit woanders ist, was er noch alles machen muss, und dann sind die Kinder und bla bla bla. Dann kann man dem gar nicht richtig begegnen. Also sowas mache ich nicht mehr. Also wenn ich merke, ein Mensch ist gerade im Moment wirklich da, und dann reicht es schon aus. Dann ist es ja angenehm. Also dann reicht mir das aus, wenn dann eine Begegnung stattfindet, eine kleine, die muss es auch nicht sonderlich tief sein. Einfach eine angenehme Begegnung, und ich merke, der andere ist auch gerade bei sich, und dann muss man auch nicht groß über irgendwas super Spannendes reden. Also es kann auch einfach das Wetter sein oder was man gerade so gemacht hat oder was kaufst du gerade ein. Oder letztens hatte ich mit einer ein längeres Gespräch über Ernährung, die hat sich auch viel mit Ernährung beschäftigt, und haben ein bisschen geredet. Ich habe in ihren Einkaufskorb reingeguckt und habe zu ihr gesagt, so jetzt sage ich dir mal, was mit deiner Ernährung nicht stimmt. Das war ein bisschen frech, aber sie hatte halt ein bisschen sehr einseitig eingekauft, manche Dinge, und dann so kam man ins Gespräch. Also es war einfach ein Witz eigentlich, aber wir kennen uns halt so ein bisschen sporadisch, und da haben wir eine ganze Weile, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde da im Bioladen dann über unsere verschiedenen Ernährungen geredet, und es war sehr interessant. Also ganz normale Sachen, pragmatische Sachen, Ernährung, was weiß ich, Sport, Natur, was halt so für Interessen da sind. Ganz normale Dinge. Jake the Man schreibt, ja, bei mir genauso, sitze aber fest. Kannst du dir nochmal schreiben, was du damit meinst, bei dir genauso? Wo sitzt du fest? SK85, im Russischen gibt es den Satz, dass das Mysterium Leben immer ein Mysterium bleiben wird und nie herausgefunden werden kann, sonst wäre es kein Mysterium. Was sagst du dazu? Ja. Letztendlich, na klar. Absolut. Weil ich würde sagen, das Leben kommt eben daher. Aus dem Mysterium an sich kommt das Leben. Das, was ich meinetwegen das Absolute nennen würde, oder die Erleuchtung sozusagen in ihrer absoluten Art. Es ist ein absolutes Mysterium, ein nicht erkennbares. Da kann man nicht wissen, was da ist und was da los ist. Ich würde sagen, aus meinem Empfinden, da kommt das ganze Universum her. Und in seiner Erscheinung ist es natürlich ein Stück weit erkennbar, und kann man sich eine gewisse Vorstellung, einen Begriff davon machen und Dinge herausfinden und Zusammenhänge herausfinden. Und dann kriegt man das Gefühl vielleicht, dass man ein bisschen was weiß, aber es ist halt nur extrem wenig. Also Erkenntnisse werden immer wieder über den Haufen geworfen. Es entwickelt sich weiter. Und so gesehen ist auch das Leben, was erscheint, natürlich ein absolutes Mysterium. man selber ist ja für sich selbst auch ein Mysterium. Und vor allem dann, wenn man nicht an diesen ganzen Gewohnheiten und Programmierungen so festhalten kann mehr oder will. Dann ist das, was sich dahinter zeigt oder was dann die Führung übernimmt vielleicht im Leben oder ist ja auch ein Mysterium. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Also die Zukunft ist dann auch wieder ein Mysterium. Letztendlich auf jeden Fall. Das ist aber das Spiel, darum geht's ja, es geht gar nicht drum. Also darum kann es nicht gehen, das Mysterium vollständig zu lüften. Da wäre Schluss, da wäre Game Over sozusagen, da wäre Schluss. Also das muss man sich mal ernsthaft, kann man auch mal ein Gedankenexperiment machen, was dann wäre, wenn man alles wüsste, wie alles zusammenhängt, wie alles funktioniert, den Grund, warum überhaupt Leben da ist und den wahren Grund, jetzt nicht nur den wissenschaftlichen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse oder so, sondern philosophisch, psychologisch. Wenn man alles wüsste, alles verstehen würde, alles durchdringen würde, überall hin könnte. Was soll das? Was soll das sein für ein Leben? Ich meine, da wird man sich sofort irgendwie... da wäre Schluss, da wäre Game Over dann. Dann gäbe es ja dann nichts mehr zu tun, nichts mehr herauszufinden, nichts zu erleben. Man wüsste über alles Bescheid. Ich glaube, also ich stelle mir das als den langweiligsten, den dümmsten Zustand vor, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Harry Focke schreibt, wenn du von allen Menschen um dich herum gespiegelt wirst, in Klammern Christusbewusstsein, kannst du dich mit vielen anfreunden und löst diese Einschränkung auf, nur mit wenigen warm zu werden. Ja, das hat mit warm werden oder nicht, hat das nicht so viel zu tun. Das heißt nicht, dass ich nicht mit den Menschen warm bin. Ich bin die gesamte Menschheit ist ja das. Das ist alles eins. Da ist nicht irgendwie eine Menschheit. Und dennoch hat dieses System hier eindeutig gewisse Vorlieben, was Menschen angeht. Das heißt nicht, dass ich die Menschen ausschließe, sozusagen innerlich vom Bewusstsein her, dass ich die ausschließe oder mit denen in der Art nichts zu tun haben will, dass sie zum Universum am besten nicht dazugehören sollen oder so. Überhaupt nicht. Aber doch, es ist für mich ganz klar so, dass es sich mit manchen Menschen einfach auf eine gewisse Art mehr lohnt, zusammen zu sein. Nicht lohnt für ein Ich jetzt, was daraus unbedingt was für sich machen will, sondern lohnt, weil da was passiert, weil da was anderes passiert, da passieren andere Prozesse. Es ist spannender, es ist interessanter, da passiert Heilung, da passieren Prozesse, die angeregt werden, die gemeinsam auch betrachtet werden können oder jeder für sich. Und mit anderen Menschen passiert es einfach nicht. Und das ist dann auch nicht interessant. Also es ist so ein bisschen wie Zeitverschwendung. Das ist nicht schlimm, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Das ist nur einfach nicht sonderlich interessant. Dann steht nicht so viel, da steht auch nicht viel Begegnung oder da ist keine Neugier. Ich meine nicht die Sachen, dass ich es manchmal nicht so angenehm finde, mit Leuten zu sein, die komisch sind, meine ich gar nicht, dass da unbedingt, manchmal wird natürlich auch was angetriggert bei mir, wo irgendwas Unangenehmes dann in mir sichtbar wird. Das gibt's natürlich auch, aber das ist absolut kein Grund zu sagen, da gehe ich jetzt weg oder mit dem will ich nichts zu tun haben. Also das darf man nicht, da gibt's zwei verschiedene Dinge. Auch wenn ich mit meinem Bruder unterwegs bin oder mit meiner Mutter, werden manchmal Sachen angetriggert oder nicht, weil der andere sich doof verhält oder so, sondern weil einfach Themen aufkommen, weil Themen besprochen werden oder was in den Nachrichten war oder was weiß ich. Also wird irgendwas angesprochen oder irgendwas und da wird dann was angetriggert und dann löst es was aus. Das ist natürlich kein Grund zu sagen, ey, mit dem Menschen bin ich nicht warm oder mit dem kann ich nicht oder das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Sondern viel unspektakulärer. Es ist halt einfach nicht interessant mit den meisten Menschen. Da passiert nichts. Da ist keine Anziehung, da ist keine echte Begegnung da. Das kann man irgendwann ganz deutlich auseinanderhalten, das eine vom anderen. Wo sind es einfach Menschen, die liegen mir nicht, die sind nicht mein Fall, die passen nicht zu mir? Und wo sind es Dinge, die einfach getriggert werden, wo es wirklich Thematiken sind, Gefühle sind, die in mir ausgelöst werden, wo ich dann eine Art von Begrenzung habe, wo ich was ausschließen will, wo ich was von mir weghalten will. Aber wenn zum Beispiel ein Mensch immer die ganze Zeit dauernd nur schweinische Witze macht und am laufenden Band, dann ist es nicht so, dass das jetzt für mich ein großes Problem ist, dass es irgendwas in mir auslöst, sozusagen, obwohl das vielleicht auch mal passieren könnte. Aber es ist einfach uninteressant. Das ist einfach nicht meine Art und Weise zu kommunizieren. Und dann sage ich irgendwie, ey du, nee, das ist nicht mein Typ, das ist nicht mein Ding. Dauernd mir so ein Zeug da reinzuziehen, sozusagen, wenn er damit nicht aufhören kann, was ja meistens so ist, dass die Leute nicht aufhören können, auch wenn man es ihnen freundlich sagt. Weil es halt ihre Art ist. Es ist halt ihre Art. Und ich sage nicht, der ist dann verkehrt oder so, sondern ich sage einfach, es ist nicht meine Art. Dann kann ich auch woanders hingehen. Ich muss ja nicht. Ich muss ja hoffentlich nicht. Und SK85 schreibt, und was hältst du von Numerologie, Astrologie, Kartenlegen? Ist einfach nicht mein Ding, also kann ich ganz knapp sagen, ist nicht, interessiert mich einfach nicht, ich weiß es nicht. Ich lehne es auch nicht ab, es ist einfach nicht interessant für mich. Ist kein Thema, was mich beschäftigt hat. Jeanette Nicole schreibt, wie ist deine Wahrnehmung gegenüber vor der Erleuchtung? Puh. Ja, das kann man so einfach nicht sagen, weil die hat sich ja ständig noch verändert, also. Ist jetzt auch kein. Ich kann eine Tendenz vielleicht sehen jetzt über längere Zeit, über die letzten 11 Jahre quasi. Eine Tendenz. Aber es gab da natürlich sehr viele Phasen. Sehr viele unterschiedliche Phasen, wo man sich ganz unterschiedlich gefühlt hat und wahrgenommen hat und nicht wahrgenommen hat oder wie auch immer. Von der Gesamttendenz würde ich sagen, dass nach der Erleuchtung natürlich erstmal eine große Glückseligkeit gab, auch Ekstase, Auflösungserscheinungen, alles Mögliche. Und dann aber auch natürlich große problematische Thematiken, die hochgekommen sind. Und so hat sich das immer wieder abgewechselt. Und über die Jahre ist es sozusagen alles ein bisschen, insgesamt ein bisschen ruhiger geworden, oder jetzt nach 10 Jahren, 11 Jahren, ist es langsam etwas ruhiger geworden, etwas gesetzter, nicht mehr ganz so aufbrausend in beide Richtungen, aber. Und insgesamt von der Tendenz ist vielleicht die, ja, so dieses, ja, das Identifiziertsein überhaupt, also dieses Gefühl von Täterschaft oder von der Handelnde zu sein, sozusagen, ist auf jeden Fall stetig dadurch geschrumpft. Weniger geworden, ist verblasst. Obwohl eindeutig Taten geschehen und obwohl auch manchmal Motivation da ist zu Taten oder manchmal eben nicht, wird es eben einfach nicht so persönlich genommen. Da ist nicht dieser Ich-Kern mehr da drin. Das bezieht sich auf mich als ein Ich. Diese Wahrnehmung ist einfach nicht da. SK fragt, meinst du, Jesus war erleuchtet? Irgendwie weist die christliche Religion so gar nicht auf Erleuchtung hin, sondern eher auf die Trennung. Mit Jesus kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Nicht wirklich. Hab so ein paar kleine Sachen gehört, aber ich kenne mich da nicht aus. Deswegen, was soll ich darauf sagen? Da stehen halt Sachen in Büchern drin, weiß ich nicht, was man davon halten soll. Ob das nicht auch wieder jemand erfunden hat, ich weiß es nicht. Ich habe die Bibel nicht gelesen, nur sporadisch mal reingeguckt oder vorgelesen bekommen, aber Ich weiß es nicht. Wer weiß denn schon, woher wirklich die Bibel kommt? Ich meine, ist es wirklich bewiesen? Wer weiß, ob die Berichte über Jesus, woher die kommen? Also, ich weiß es nicht. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich vertraue dem ganzen Historismus insgesamt einfach nicht besonders. Klar mögen manche Fakten stimmen, die so rausgefunden werden. Natürlich werden Aufzeichnungen gefunden und so weiter. Aber was will man wirklich wissen über einen Menschen, der vor über 2000 Jahren oder was weiß ich gelebt haben soll, wie der wirklich gewesen ist und was der wirklich erkannt hat? Es ist ja schon verdammt schwierig rauszufinden, was mein Gegenüber wirklich von sich selbst weiß, von sich selbst nur als Mensch. Das ist schon für die meisten Menschen so schwierig, das in klare Worte zu fassen, was jetzt bei ihnen gerade stattfindet. Das ist schon so eine Überforderung. Und nur wenn man erleuchtet, das heißt es noch lange nicht, dass man sich gut ausdrücken kann. Sage ich jetzt mal so dreist. Es gibt so viele, denen nehme ich die Erleuchtung ab, aber die können sich nicht gut ausdrücken für meine Begriffe. Das ist natürlich Geschmackssache, aber die finden einfach keine klaren Worte. Die nehmen immer Worte von anderen her und finden keine eigenen und oder haben irgendwie eine schrullige Sprache oder eine altbackene Sprache oder und du weißt eigentlich nicht, was sie wirklich meinen und woher wollen wir wissen, was Jesus wirklich meinte und wovon der wirklich eine Ahnung hatte oder nicht? Ich finde das so anmaßend, das davon auszugehen, dass man sich davon ein Bild machen könnte, was ein Mensch vor 2000 Jahren irgendwo niedergeschrieben hat, dass das heutzutage wirklich noch gültig wäre oder verständlich wäre wirklich, also jedenfalls also wirklich jetzt, also man kann mutmaßen natürlich, aber darüber eine Aussage treffen zu wollen, das finde ich eigentlich ziemlich unerhört. Also ist meine persönliche Meinung. Deswegen, ich versuch's lieber gar nicht erst. Ich versuch's gar nicht. Ich find's bei Jesus außerordentlich interessant, dass, wenn man die Geschichte mal so ganz grob hernimmt, wie sie dann erzählt wird, dass er sozusagen gekreuzigt wurde von der damaligen Kirche für seine quasi aufrührerischen Taten oder Erzählungen oder was auch immer, wurde ja wohl ans Kreuz genagelt. Ist doch das Spannendste daran, dass er jetzt in allen Kirchen hängt und den jeder kennt. Ich meine, das ist doch wirklich verrückt. Aber was ihn als Person ausmacht oder was, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Der ist ja auch keine Person. Da ist überhaupt keine Person bei niemandem. Das spielt keine Rolle, ob wir jetzt Jesus nehmen wollen oder sonst wen. Oder dich gerade. Ja, das Wissen im Kopf oder im Verstand oder das verwirklichte Wissen ist vielleicht ein unterschiedliches, aber letzten Endes ist jede Form und jeder Ausdruck ganz genauso das eine. Das ist, glaube ich, eine Nachricht, die ist schwer zu verdauen. Dann muss man nämlich auch alles an sich ranlassen, alles, was da draußen in der Welt passiert scheinbar oder in einem drin, all die schwierigen Dinge. Aber das ist, sage ich mal so, mein Anspruch. Und es entspricht dem, was ich erfahren habe und was ich nach wie vor erfahre, dass es da keinen Ausschluss gibt von irgendwas. Und das ist auch die einzige Art, wie wirklicher, echter, tiefer Frieden sein kann. dass nichts ausgeschlossen wird. Was nicht bedeutet, dass man nicht auf der persönlichen Ebene oder auf der menschlichen Ebene auch mit manchen Dingen nicht einverstanden ist oder die nicht gut findet. Aber prinzipiell, essentiell, gibt es nur wirklichen Frieden, tiefen Frieden. Frieden, der jenseits der Form ist. Den kann es nur geben, wenn alles mit eingeschlossen ist, wenn alles sein darf. Anders sehe ich da keine Chance. Christian Ranz fragt, gibt es für dich noch Zeit, Vergangenheit oder Zukunft? Also im Kalender, ja. Da steht ein Termin und dann kann ich da irgendwie schauen, wie ich da mich einfinde zu dem Termin. Aber von der inneren Erfahrung her nicht wirklich. Weil das Gefühl von Zeit, das Gefühl von Zeit hat ja damit zu tun, dass ich mir über die Zukunft eine Vorstellung mache. Also morgen, übermorgen oder heute Abend. Und nicht nur eine Vorstellung im praktischen Sinn. Also was werde ich heute einkaufen und was werde ich dann kochen? Sondern eine emotionale, eine Fantasie vorstelle, also eine Fantasie darüber entwickle. Wie wird es dann sein? Also das Zeitgefühl entsteht zumindest, soweit ich das jetzt im Moment mir wieder einfällt, wie das so früher war, entsteht in dem Moment ein Zeitgefühl, wo ich mich innerlich so in eine Situation reindenke und fühle, als wäre sie wirklich schon da. Also ich stelle mir nicht nur im pragmatischen Sinne vor, oh, ich werde heute Abend noch Käse kaufen und Weintrauben und Brot und dann mache ich ein Abendbrot, sondern nicht nur so ganz pragmatisch, sondern ich stelle mir das dann auch vor, wie dann kommt der Besuch und dann werden wir über irgendwas sprechen, oh, und da freue ich mich schon drauf und es wird dann vielleicht so und so, das ist vielleicht noch schöner als das letzte Mal und was weiß ich nicht alles oder ah, oh mein Gott, was könnte da wieder schief laufen und vielleicht können die mich dann doch nicht leiden oder wenn sie meine unaufgeräumte Küche sehen und schon hat man so einen psychologischen, emotionalen Film im Kopf sozusagen und der erzeugt dieses Zeitgefühl. Der erzeugt, also so empfinde ich es zumindest, wenn ich mich recht erinnere. Und diese Fantasien finden eigentlich kaum mehr statt, also muss ich sagen bei mir. Also diese innere Welt an Vorstellungen. Klar, es kommt mal sporadisch eine Erinnerung vorbei. Es gibt auch mal in den Morgenstunden mal einen Traum über irgendwas, da kommt mal was drin vor. Aber es ist sehr sporadisch. Und diese ständige von früh bis spät, kann ich mich erinnern, war das früher so. Vor 10 Jahren oder 20 oder was weiß ich, da war das ständig, den ganzen Tag eigentlich über irgendwelche Vorstellungen, was werde ich heute Nachmittag machen und mit wem und oder was war gestern oder oh, oder das hat mich geärgert und all diese Dinge. Und da war ständig so ein Grübeln und Nachdenken und natürlich auch über schöne Dinge. Und so entsteht ein Zeitgefühl, der ist verknüpft, das ist verknüpft mit diesem inneren Film und der findet so kaum noch statt, also sehr sporadisch. Und deswegen gibt's dieses Zeitgefühl nicht. Und auf der Ebene des reinen Gewahrseins und auch auf der Ebene des Absoluten gibt's gar kein Zeitgefühl, also niemals. Das ist klar. Also in der Stille, einfach in der Stille, da ist natürlich sowieso gar keine Zeit und auch kein Zeitgefühl. Aber auch im alltäglichen Dasein oder in was so wahrgenommen wird als Mensch, findet es kaum statt, diese innere Welt aus Fantasien über mich und andere Menschen und wie man sich dann fühlen wird in der Zukunft und so. Insofern ist da auch eigentlich kaum noch sowas wie ein Zeitgefühl irgendwie, ne. Halt wie gesagt, nur was so im Kalender erscheint als praktische Erinnerung oder muss ich da noch was vorbereiten oder was weiß ich. Ja. tappst du dich auch manchmal verwickelt in der alten Welt, soll heißen im Konflikt frei, fragt Heiner Franz. Ja, aber von Attappen kann ich da nicht mehr sprechen, weil Attappen ist für mich vom Wort her so, dass man sozusagen es erst eine Weile nicht bemerkt, um sich dann wieder dabei zu ertappen, dass man es nicht bemerkt hat. Also, das passiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann es das letzte Mal passiert ist, dass ich nicht sofort bemerkt habe, dass etwas in mir wieder gerade dabei ist, sich ins Alte verwickeln zu wollen. Also passieren tut es. Immer seltener oder schwächer, sage ich mal. Es hat sich stark abgeschwächt. Aber es wird sofort bemerkt, weil die Aufmerksamkeit ständig im Körper ist, ständig auf der Gefühlsebene auch wahrnimmt, voll dafür offen ist, was da gerade passiert und so darin verankert ist, dass man nicht mehr so leicht einfach, man kann nicht mehr so in diese, man muss ja ein Stück weit vom Körper und von den Gefühlen, was jetzt tatsächlich erlebt wird, da drauf auf diesen Ebenen ein Stück, man muss da ja ein Stück wie wegschielen und woanders sich hinein. Also damit das Alte, damit man sozusagen so einen Moment hinbekommt oder eine Weile hinbekommt, wo man quasi nicht bemerkt, dass man wieder irgendwo reingerutscht ist. Ja, und das gibt's eigentlich so nicht. Es wird immer bemerkt, oh, hier kommt ein Unwohlsein auf, ein kleines, oh, hier gehen wieder Gedanken los über die Vergangenheit oder eine Erinnerung. Ach ja, wieder dieses Thema, genau, das ist vielleicht auch noch nicht so ganz hundertprozentig geklärt, aber was weiß ich. Kommt da nochmal was hoch oder ach, wieder ein kleines körperliches Symptom, ah ja, was könnte dahinter stecken? Aber es wird halt immer alles sofort wahrgenommen und nicht nur gedanklich, sondern wahrgenommen. Und dann, wenn es was ist, was ein bisschen stärker ist, sage ich mal nochmal, dann wird es untersucht. Dann wird es untersucht, wird es wahrgenommen, dann werden die Gefühle gefühlt, dann wird es untersucht, was vielleicht dahinter steckt. Ach, das kenne ich ja schon, ach, also wieder dieses Ding. Was waren da nochmal? Aber dieses wie früher so, wo man sich bei ertappen könnte, so im Sinne von, oh, jetzt habe ich irgendwie 2 Stunden rumgegrübelt, war voll in meinem Film, war irgendwie ganz woanders und war verloren gegangen in irgendwelchen Grübeleien und bin auf einmal wieder so wie wach geworden. Ach nein, jetzt hatte ich mich ja hier voll verloren wieder 2 Stunden lang. Wo war ich denn da? Ey, habe ich gar nicht mitbekommen. Also das gibt's im Prinzip nicht, nee. Aber das klärt die Frage. Ja. Jeanette Nicole fragt, wenn du in der Natur bist, kannst du alles anders sehen, dass du mit allem verbunden bist? Ja, das ist für mich immer so und das Wort verbinden finde ich schwierig oder verbunden, weil das Einssein macht das Verbundensein, ändert, das ändert die Priorität. Also dieses sich verbunden fühlen wollen ist gar nicht notwendig, weil es gibt gar keine Trennung. Aus meinem Empfinden. Ich sehe sowieso keine Trennung. Ich empfinde keine Trennung. Deswegen gibt es auch keine Notwendigkeit der Verbindung. Also es widerspricht sich. Da würde man was verbinden wollen. Man kann nur was verbinden, was vorher getrennt war. Und da, wo Einheit, wo wirklich Einheit ist, Einheit, wo es gar keine Trennung gibt, da kann man auch nichts verbinden. Und ich spüre in der Natur überhaupt nicht mehr Verbundenheit mit irgendwas, als wenn ich hier im Zimmer sitze, auf dem Sessel, zur Lampe, zum Laptop, zum Sessel, zum Körper, zu den Gedanken, was auch immer. Da spüre ich in der Natur nicht mehr Verbundenheit. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Frage war oder eine Aussage, aber ich kann das nur von mir so sagen. Und zu manchen Menschen, wie gesagt, gibt es manchmal auch eine besondere Art von Verbundenheit, die aber nichts damit zu tun hat, dass ich mich vorher von einem Menschen getrennt gefühlt habe. Das war früher anders. Also manchmal verstehe ich mich mit Menschen einfach sehr gut oder da ist eine Übereinstimmung, da ist eine Verständigung, eine gute Verständigung möglich und ein guter Kontakt. Aber die Verbundenheit jetzt in der Natur ist für mich nicht mehr oder weniger als sonst. Vielleicht hat Jeanette Nicole aber auch von sich gesprochen, dass es für sie so ist. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Also die Natur kann sehr angenehm sein. Da ist ja niemand. Das ist das Schöne in der Natur, da ist sowieso niemand. Das kann natürlich unterstützend sein, klar. Angenehm finde ich es in der Natur allemal. Falls die Yvonne noch zuschaut, Yvonne, du hattest mal gesagt, du hättest noch eine Frage. Vielleicht fällt dir noch ein. Falls du gerade Lust hast. Einer Franz fragt, meinst du auch, dass es in dieser Geschichte irgendwie darum geht, dass die ganzen Spielfiguren, also Menschen, ins Bewusstsein zurückfinden, je nach Stand? Das würde voraussetzen, dass es überhaupt Menschen oder Erscheinungsformen gibt, die überhaupt raus sind aus dem, was du Bewusstsein nennst. Als erstes würde ich diese Annahme überprüfen an deiner Stelle, ob das überhaupt sein kann. Ja, auf der Erfahrungsebene, auf dem, was mir als Mensch bewusst ist, was ich erkennen kann, was ich weiß, auch wie ich es erlebe. Da kann ich scheinbar aus dem Frieden raus sein, da kann ich scheinbar aus dem Absoluten raus sein. Und auf dieser Ebene will vielleicht der eine gerne so weitermachen oder macht halt so weiter wie bisher. Und der andere möchte gerne zurückfinden auf der Erscheinungsebene. Sieht es so aus. Und da ist es natürlich eine schöne Idee, zu sagen, alle bewegen sich dann nach und nach wieder sozusagen zurück in die Quelle oder in die Stille. Automatisch oder wie auch immer. Aber bevor man diese Frage angeht, würde ich empfehlen, erstmal die Annahme zu überprüfen, dass überhaupt jetzt irgendwas oder irgendwer überhaupt wirklich nicht dieses absolute oder dieses Bewusstsein ist, das hier erscheint. Als Mensch, als auch als Leid, auch als was auch immer. Als scheinbare Unbewusstheit. Also, da steckt ja in deiner Frage die Annahme drin, dass es darum ginge. Wer weiß das schon? Woher weißt du das, dass es darum geht in diesem Leben für alle Menschen oder was weiß ich, für die Menschheit als Ganzes, dass es darum ginge, irgendwohin zurückzufinden? Woher weißt du das? So würde ich die Frage mal zurückgeben. Ich wäre mir da nicht so sicher. Vielleicht geht es einfach nicht für jeden Menschen oder, wenn du so willst, jedes Lebewesen oder darum. Woher weiß man überhaupt, dass das besser wäre? Woher will man das wissen, dass das für alle Menschen oder zumindest die, die leiden oder was weiß ich, dass das besser wäre? Für die oder für uns alle oder für wen auch immer. Dass das besser wäre, wenn alle zu ihrer wahren Natur zurückfinden würden, dass das die Lösung ist, dass es darum geht. Oder dass das eine tolle Sache wäre, wenn das dann alle Menschen erreicht hätte sozusagen. Wenn alle erleuchtet wären, dass das so toll wäre. Vielleicht ist es dann nach einer Weile auch ganz langweilig. Da gibt es dann vielleicht nichts mehr zu erforschen, nichts mehr zu entwickeln, nichts zu verstehen, nichts rauszufinden, nichts zu verbessern. Alle sind glücklich, alle sind im Frieden. Keiner verschmutzt mehr die Umwelt. Oder was weiß ich. Wer weiß, ob das so spannend wäre, ob das so gut wäre. Letztlich weiß man es einfach nicht. So, ich meine jetzt in dieser aktuellen Zeit, die sich gerade zeigt. Herr Franz, danke, da ich mich tatsächlich irgendwie nur alleine wahrnehme, war nur eine Frage bezogen auf die Ebene der Geschichte. Passt. Ja, danke. Von schreibt eine Frage gerade nicht. Danke. Ist auch schön. Christian Ranz, siehst du dich wie eine Schauspielfigur, die eine Rolle spielt und der du nur zusiehst, wie wenn man einen Film ansieht, der bereits abgedreht ist? Nein. Nein. Tue ich nicht. Da ist keine Rolle und da wird auch nichts abgedreht. Die Frage ist sowieso ganz schwer zu beantworten. Wie erfahre ich mich? Weil da ist kein Ich drin. Also ich kann da kein Ich wahrnehmen. Kein Ich erkennen. Da ist einfach nur bodenlose, unendliche, ungreifbare Stille oder nenn's wie du willst. Aber kein Ich. Da ist kein Zentrum, da ist kein Bezugspunkt. Bei mir ist einfach kein, da ist kein Bezugspunkt wahrnehmbar, kein Punkt aus Bewusstsein, Gewahrsein, aus was auch immer, wo ich sagen würde, das ist der Ich-Kern, der Ich-Kern sozusagen. Der ist da einfach nicht. Und wie soll ich die Frage beantworten? Wie nehme ich etwas wahr? Also ich nehme gar nichts wahr, weil es mich gar nicht gibt. Hier ist einfach Wahrnehmung oder hier ist Leben oder Lebenskraft, die sich entfaltet und ausdrückt. Und oder du kannst sagen, hier ist das Absolute, was sich hier ausdrückt, mittels der Lebenskraft, die in dem Körper hier lebt und sich ausdrückt auf verschiedene Art und Weise, biologischen Bedürfnissen mit psychologischen Strukturen, die sich auch verändern können stark, mit Prägungen, die vielleicht sich abgenutzt haben über die Zeit. Aber es ist kein Drehbuch oder irgendeine Rolle, da spielt niemand eine Rolle, nee. Kann ich nicht wahrnehmen, also es ist einfach keine Rolle, nee. Schon gar keine festgelegte Rolle. So ist die Wahrnehmung nicht. Es kann sein, dass man im Rückblick natürlich dann immer so als Gedankenexperiment sieht, wie habe ich mich denn da vielleicht verhalten in der und jenen Situation oder wenn ich das alles aufschreiben würde oder abfilmen würde, dann würde ich vielleicht sehen, Mensch, du verhältst dich jeden Tag, sagst, redest ja immer so ähnlich, wie du gestern schon geredet hast und was weiß ich, reagierst in der Situation immer so und so, was ich nicht glaube, weil das ist sehr flexibel, kann sehr flexibel werden, gerade wenn man mit den Gefühlen arbeitet, wenn man mit seinen inneren Strukturen arbeitet, die erkennt, dann lösen die sich nach und nach, weichen die mehr auf. Also da ist auch viel mehr Flexibilität im Reagieren, im Handeln und so weiter. Deswegen, also eine Festrolle sowieso nicht. Also die Wahrnehmung ist nicht so, dass da eine Rolle ist. Gespielt schon gar nicht. Da wird eigentlich gar nichts gespielt. Wenn, dann spielt die Rolle sich selbst. Also, aber immer aus dem Moment heraus. Es ist nicht irgendwie festgelegt, ist nicht vorausgeplant, ist nicht. Deswegen ist die Wahrnehmung nicht da, dass da irgendwas gespielt wird. Nee. Ist mehr so eine Art beobachtendes, interessiertes und aber auch gefühltes und wahrgenommenes Beobachten von dem, was ich jetzt einfach im Moment zeigen möchte. Als Ausdruck, als Handlung, wie sich die Hand bewegt, wie der Gesichtsausdruck sein will, wie, das gestaltet sich ja alles wie von alleine, also da muss man ja eigentlich gar nichts machen. Manchmal fällt dann vielleicht ein, oh, vielleicht sollte ich mal nicht so viel, was weiß ich, so viel grinsen oder kann sein, dass da eine Idee auftaucht, aber auch das passiert ja einfach. Ich kann da weder eine Rolle erkennen, noch dass da was gespielt wird. Und da ist auch keine Distanz. Also da wird auch nicht aus der Entfernung irgendwas beobachtet, von oben herab oder von hinten oder. Es spielt sich einfach ab. Aber da ist niemand, da ist kein Ich, da ist kein Bezugspunkt, der hier irgendwas spielt. Da ist einfach nur das, was hier ist. Punkt aus Ende. Die Wahrnehmung, die da sind, die paar Gedanken, die da sind, die Sprache, die gerade stattfindet, die Bewegung. Und da ist eine Kenntnis auch darüber da, dass sozusagen im Hintergrund, darüber hinaus von dem, was wahrgenommen wird, unendliches, nicht erkennbares, nicht wahrnehmbares Absolutes ist. Aber die Frage nach dem Wer oder so, die gibt's nicht. Da ist kein Wer. Wer tut etwas? Wer erlebt etwas? Wer macht etwas? Dieses Wer, das ist, da gibt's keinen gefühlten Bezug, was das soll, diese Frage nach dem Wer. Niemand. Ja, vielleicht hat noch jemand eine letzte Frage, weil ich sehe, es ist schon 20.30 Uhr. Und ich weiß nicht, ob die Vasito möchte dann vielleicht auch irgendwann den Livestream beenden oder wie auch immer. Irgendwann. Und vielleicht hat noch jemand eine letzte Frage. Ja, Heiner Franz schreibt, vom Gewahrsein selbst wie eine Katze, vorm Mauseloch oder wie als Kind alles neu, was auftaucht. Ja, wie als Kind vielleicht, ja. Nur, dass man natürlich trotzdem seine rationalen Gedankengänge jetzt nicht wieder vergisst oder dass seine pragmatischen Dinge oder Fähigkeiten, die man gelernt hat oder Sprachen, die man gelernt hat, was auch immer. Also das geht natürlich nicht verloren. Aber in gewisser Weise ist da was dran, ja. Vielleicht wie als Kind, dass man mehr einfach spontan wahrnimmt, was jetzt einfach gerade dran ist, was jetzt geschieht, ja. Aber es ist anders als Kind. Als Kind ist man ein bisschen noch mehr, erinnere ich mich gerade, wie Gedanken verloren. Oder man fängt ja schon an, auch mit 3 Jahren so innerlich zu träumen und so ein bisschen manchmal wie weggedriftet zu sein. Und das ist nicht mehr so. Das ist jetzt anders. Es ist mehr eine Art bewusstere Wahrnehmung von dem, was hier so geschieht. Aber dass es immer wieder Neues oder Frisches oder unvoreingenommen, genau. Das ist wie beim Kind im Prinzip, ja. Gut, dann mache ich noch eine letzte Frage von SK. Sergej, denke ich. es scheint so zu sein, als sollte alles nach Harmonie und Frieden streben. Wenn es anders ist, dann drückt es den Körper runter. Manchmal kann man sich dann schwer bewegen. Gefühle, die das auslösen, machen den Körper auch auf Dauer krank. Ist bei dir in solchen Momenten dann einfach nur Akzeptanz oder gibt es ein Streben nach Wohltun, Gefühlen oder Zuständen? Es gibt überhaupt kein Streben nach irgendwas anderem als dem, was gerade da ist, weil es völlig sinnlos ist. Ja, die, was ich hab gelesen, was du geschrieben hast, danke. Das Streben nach anderen Gefühlen oder Zuständen als die, die da sind, kann nicht funktionieren. Und es ist jetzt, soll nicht bedeuten, dass man nicht aus einer Situation rausgehen kann, die einen gerade bedrückt, oder einfach mal in die frische Luft gehen kann, oder wenn man sich doof fühlt, das soll jetzt keine Anleitung zur Passivität sein, also zum Trübsalblasen quasi. Man kann durchaus versuchen, was zu tun, was einem besser bekommt. Aber wenn es was ist, wo man mit sehr viel Gemache und sehr viel Anstrengung nur was zu übertünchen versucht, dann würde ich sagen, das funktioniert wohl eher nicht. Und was einen schwer fühlen lassen kann, kann ja auch was anderes sein. Dass man sich schwer fühlt und kaum bewegen kann. Das muss ja nicht immer was Negatives dahinter stecken. Da sollte man dann schon genauer nachforschen, womit es zusammenhängt. Ich kenne es von mir auch oft, dass ich mich gerade dann besonders stark erschöpft gefühlt habe oder auch immer noch manchmal ein bisschen, aber nicht mehr so häufig, wenn sich was gelöst hat, also wenn sich in Thematiken oder schwierige Gefühle so richtig hochgekommen sind und sich auch verarbeiten konnten, dass ich mich dann hinterher dann ganz schwer und erschöpft gefühlt habe. Man muss hier vielleicht unterscheiden, ob das körperlich ist oder emotional auch. Pauschal sowas zu beantworten ist natürlich immer schwierig und ich will ja auch keine Ferndiagnosen machen. Also wenn man da ernsthafte Schwierigkeiten hat, kann man auch ruhig mal zum Therapeuten gehen oder wohin auch immer, weiß ich nicht. Sowas möchte ich hier gerne nicht unbedingt jetzt hier eine Ferndiagnose erstellen oder sowas, was da bei dir gerade stattfindet. Ja, ich meine nur generell ist es sicher günstig, ein bisschen genauer herauszufinden, wann tritt es auf, mit welchen Thematiken hat es zu tun. Kommt es eher, wenn die Thematik aktiv ist gerade, oder kommt es, wenn gerade die Thematik sich wieder gelöst hat und in Frieden gekommen ist? Und so weiter. Also so mache ich das mit mir, wenn ich mir unklar bin, dass ich das genauer untersuche und mir vielleicht sogar mal was dafür aufschreibe, wann das aufgetreten ist oder so. Einfach damit ich ein klareres Verständnis bekomme, was da passiert und warum das passiert. Und dann hört man auf, das zu hinterdauern, zu bekämpfen zu wollen oder flüchten zu wollen. Wenn man es besser versteht. Ich weiß von mir selber bei manchen Thematiken, das ist einfach ganz typisch, dass ich da Migräne kriege. Das hängt mit einer gewissen Thematik zusammen und das hat über die Jahre stark abgenommen. Aber es kann immer mal wieder so ein kleiner, ganz kleiner Rest davon auftauchen oder mal kurz. Und das kenne ich schon und da habe ich die Thematik ganz genau untersucht oder es sind verschiedene gewesen. Und dann ist eine Klarheit damit. Dann weiß ich schon wieder, wenn die Migräne auftaucht, ah ja, klar. Machst du jetzt eine Meditation draus und dann weißt du Bescheid. Aber da gibt's kein dagegen ankämpfen und auch kein immer ständig irritiert sein. Ah, jetzt schon wieder. Oh, weia, was habe ich falsch gemacht? Habe ich mich wieder mit den falschen Leuten abgegeben? Habe ich wieder mich triggern lassen? Oder was weiß ich? Ich muss hier schnell weg, in bessere Gefühle rein oder so. Also da gibt's dieses Durcheinander nicht, sondern dann ist die Sache klar sozusagen. Ja, okay. Das gehört zum Prozess dazu und jetzt gebe ich mich hin und während der Migräne gucke ich dann, was tauchen da für Thematiken auf und dann hat sich das alles gelohnt nachher. Dann ist es nicht so einfach nur sowas, was sinnloserweise mich befällt und belästigt, sondern es steckt auch was dahinter. Ich will jetzt nicht sagen, es ist vielleicht nicht für alle Symptome so, aber doch für die meisten, also die ich zumindest kenne und hatte. Ich hatte viele Symptome. steckt auch immer was Thematisches dahinter und es ist nie lohnenswert, also für meinen Geschmack, zu sagen, ja, ich renne jetzt da weg, ich mache jetzt irgendwas anderes einfach. Und wenn man es nicht aushält und wenn man es nicht aushalten kann oder wenn man gerade was Gutes findet, was sich lohnt, was anderes, was man tun kann und wenn das funktioniert, kann man das ruhig machen. Aber auf Dauer würde ich sagen, lohnt es sich halt, das genauer zu untersuchen, was dahinter steckt und womit es zusammenhängt. Weil dann die Irritation verschwindet und man sich hingeben kann. Und dann auch vertrauen kann, dass der Körper da sein Werk tut und dass das seine Richtigkeit hat. Ja, wenn da natürlich was Ungelöstes, Ungeklärtes ist, was man noch gar nicht versteht, dann ist es auch völlig in Ordnung, da sich abzulenken oder so. Und wenn man es alleine nicht rausfindet, dann, wie gesagt, sollte man vielleicht zu einem guten Therapeuten mal gehen. Oder zu einem anderen spirituellen Lehrer oder Mitstreiter, der sich da auskennt und der, mit dem man da eine Sitzung machen kann oder Gespräch haben kann. Oder Bücher. In Büchern kann man auch gut sich was anlesen. Aber generell würde ich sagen, auch wenn man nichts darüber rausfinden kann oder im Moment, es ist trotzdem natürlich angenehmer oder besser, wenn man sich dem, was unausweichlich ist an Stimmungen, an Unwohlsein, an Symptomen, dass man sich dem erstmal hingibt, klar. Außer es ist vielleicht was Schwerwiegendes, wo man jetzt doch mal zum Arzt sollte, aber an sich so. Es ist natürlich besser, sich dem hinzugeben, wenn man es nicht schafft. Manchmal zeigen sich dann auch die Thematiken, die Gefühle von alleine, die da drin, die vielleicht dahinter gesteckt haben. Yvonne schreibt herzlichen Dank. Ja, schön, dass du dabei warst. Christian Franz auch danke. Heiner Franz, danke, sehr authentisch. Ihr zeigt sich Frieden. Ja, das ist schön, dass du das wahrnehmen kannst. Super, ich danke dir sehr. So versuche ich es auch mal zu beobachten, schreibt SK. Ich glaube, SK ist sehr gay, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Schön, dass du dabei warst, Sergej. Gut, jetzt haben wir es gleich 8:45. Jetzt würde ich sagen, können wir es beenden langsam. Schauen wir mal gerade, ob noch eine letzte Frage war. War wirklich eine schöne Runde mit euch und waren auch gute Fragen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dir auch, Devasito und Yvonne. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ach ja, falls noch jemand mir zwischendurch Fragen stellen möchte, kann er das gerne über Facebook oder auf meinem YouTube-Kanal Facetten der Erleuchtung. Und dann beantworte ich auch gerne deine Frage oder halt beim nächsten Live-Chat dann vielleicht, ja. Dann habt alle einen schönen Abend und mach's gut. Ich mach den Stream dann bei mir aus. Devasito, ja? Tschüss.